Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus Matthäus 14. Petrus aber antwortete Jesus und sprach: Herr, heiße mich zu dir kommen auf das Wasser. Und Jesus sprach: Komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Er sah aber einen starken Wind, da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach: Herr, hilf mir. Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und sie traten in das Schiff. Kürzlich ging ich durch eine deutsche Stadt und da kam ich an einem Kino vorbei. Und da war groß ein Film angezeigt mit dem Titel »Die Nacht des Schreckens«. Oh, habe ich gedacht, was mag das für ein fürchterlicher Film sein. Aber da war ich gerade in meinem Geist beschäftigt mit der Predigt für heute Morgen. Und da habe ich denken müssen, das könnte man auch als Überschrift über die Geschichte schreiben, die in Matthäus 14 erzählt wird. Die Nacht des Schreckens. Darf ich, ehe ich weitermache, mal eben fragen, können Sie mich da oben verstehen? Dankeschön. Lassen Sie mich diese Geschichte Ihnen erzählen. Ich erzähle so gern biblische Geschichten. Da waren die Jünger Jesu bei Nacht in einem Fischerboot auf dem großen See Genezareth. Und da heißt bloß, der Wind war ihnen zuwider. Sie ruderten und kamen nicht von der Stelle. Sie kreuzten mit dem Segel und sie waren immer wieder am selben Fleck. Und sie waren schließlich sehr mutlos. Und darüber vergeht die Nacht beinahe. Und als der erste Morgenschein da ist, oder was noch Mondlicht, ich weiß nicht, da sehen sie auf einmal übers Wasser eine Gestalt laufen, auf ihr Schiff zu. Sowas haben wir all noch nicht erlebt. Die Jünger auch nicht. Und da bekommen sie einen furchtbaren Schrecken und schreien: Ein Gespenst! Und da kommt dieses Gespenst auf sie zu und sagt: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn man im Schrecken diese Stimme hört, die Stimme des Herrn Jesus, dann ist gleich alles gut. Da sind die Jünger beruhigt. Jetzt ist alles gut, der Heiland ist da. Darf ich Ihnen das sagen, gleich im Anfang? Das gilt für unser Leben. Es ist alles gut, wenn Jesus in unserem Leben ist. Und es ist alles falsch, wenn er nicht da ist. Und da bekommt der Petrus, der war ja gern so vorneweg, einen großen Mut. Und er sagt: Herr Jesus, du läufst auf dem Wasser. Das möchte ich auch. Sag mir doch, dass ich zu dir komme. Allein riskiere ich es nicht. Und da sagt der Herr Jesus: Ja, komm. Ich habe mir das oft vorgestellt, was das für ein Augenblick war, als der Petrus über Bord steigt und dann zuerst probiert, ob das geht, ob es wirklich trägt. Er hielt sich noch fest am Schiffsrand. Und dann geht er los auf Jesus zu. Wenn man auf Jesus sieht, kann man erstaunliche Wege gehen. Und dann auf einmal sieht er einen Wind. Man sieht ja den Wind nicht. Ich denke, er sieht auf einmal, wie die Wellen sich kräuseln. Er spürt den Wind. Und da erschrickt er und sieht von Jesus weg. Und im Augenblick fängt er an zu kalkulieren, wie tief ist das hier eigentlich? 100 Meter, 150 Meter. Ganz egal, wenn ich hier untergehe, bin ich verloren. In dem Augenblick geht er schon unter. Bis zu den Knien, bis zu den Hüften, bis am Hals. Noch eine Sekunde, dann ertrinkt er. Sicher eine alte Sache, dass die Seeleute nicht schwimmen können. Bis zum heutigen Tage. Er geht im nächsten Moment unter. Und da schreit er. 3 Worte nur. Herr, hilf mir! Und in dem Augenblick spürt er die Hand Jesu, der ihn herausreißt und ins Schiff bringt. Da ging's durch viel Schrecken, aber auch durch viel Trost. Als meine Kinder noch klein waren, da habe ich oft mit ihnen Wanderungen gemacht. Und dann hieß es, Papa, erzähl mal was. Und dann habe ich erzählt, selbst erfundene Geschichten, ich habe eine blühende Fantasie, oder auch Sagen, aber am liebsten habe ich biblische Geschichten erzählt. Und war mir es immer interessant, dass die Kinder, ehe ich anfing, fragten, Papa, ist die Geschichte auch wahr, die du erzählst? Das wollen wir vorher wissen. Ist die wahr? Dann habe ich gesagt, nein, die erfinde ich jetzt selber, die ist geschwindelt. Oder ich sagte, ja, die ist wahr. Und ich könnte mir denken, dass Sie alle hier, die Männer und Frauen und Kinder, jetzt bei der Geschichte, die ich eben erzählt habe, fragen, Pfarrer Busch, ist die Geschichte wahr, dass Jesus übers Wasser geht und der Petrus ihm entgegengeht? Ist das wahr oder nicht? Und da möchte ich Ihnen ganz klar sagen, ich hätte nicht den Mut, vor Sie zu treten, wenn ich nicht 100-prozentig überzeugt wäre, dass das wahr ist und so geschehen ist. Dein Wort ist wohlgeläutert, heißt in der Bibel. Und so, wie es hier heißt, habe ich persönlich den Herrn Jesus kennengelernt. So ist er. Mein Leben hat auch Nächte des Schreckens gekannt. Und dann kam er. Und nun möchte ich Ihnen aus dieser Geschichte 3 Dinge zeigen, die für uns heute im Jahr 1964, für so einen jungen Mann, für eine Frau, für ein Kind, wichtig sind. 3 Punkte. 3 Dinge hat der Petrus gelernt und erfahren, 3 Dinge, die wir auch erfahren und lernen sollten. Das erste ist dies. Er erfuhr, der Petrus, die Tiefe zieht. Die Tiefe zieht. Ich weiß nicht, ob man in der Schweiz den Ausdruck kennt. Es gibt einen Sog der Tiefe. Gibt's den Ausdruck hier, der Sog? Sehen Sie, der Petrus war ein wunderbarer Christ. Der war nicht so ein Feldwald- und Wiesenchrist, der das Christentum nur so am Rand seines Lebens hat. Er wagte etwas mit Jesus. Das war doch ein Wagnis, wenn man nicht schwimmen kann, aus dem Schiff zu steigen, weil Jesus gerufen hat. Erlauben Sie mir die Frage, haben Sie mit Jesus auch schon mal was gewagt? Haben Sie es gewagt, weil Jesus Sie gerufen hat? Er hat Sie gerufen. Haben Sie es gewagt, etwa aus dem Schiff schlechter, übler Gewohnheiten auszusteigen? Haben Sie es gewagt, weil Jesus da ist, aus dem Schiff eines falschen Lebens herauszugehen, wobei man nicht weiß, wie es weitergeht? Haben Sie es gewagt, vielleicht mit Menschen zu brechen, die für Sie schädlich sind? Es ist kein Christentum, wenn man mit Jesus nicht mal etwas wagt. Er ist auferstanden. Er geht durch Erlenbach. Er ruft Sie. Und es ist schon ein Wagnis, wenn Jesus ruft, ob man dem Ruf folgen will. Da ist irgendwie aussteigen. Aber der Petrus hat es nicht durchgehalten. Mittendrin auf einmal sieht er den Wind und dann bekommt er Angst und dann fühlt er plötzlich, es zieht ihn hinunter. Wissen Sie, ich habe die Schweizer immer bewundert, wie die auf die Berge steigen können. Ich bin so schwindlig. Wenn ich im Engadin war oder in Zermatt, auf einmal war Schluss, da zieht die Tiefe. Die Tiefe zieht merkwürdig. Der Petrus spürt, wie sie nach unten zieht. Das gilt in jeder Hinsicht, meine Freunde, die Tiefe zieht. Etwa die Tiefe der Lust der Welt und der Sünde. Es ist ja nicht so, dass Leichtsinn hässlich ist. Das zieht. Es gibt einen schlesischen Dichter Eichendorff, der hat so ein schönes Gedicht gedichtet von zwei jungen Männern, die morgens ausziehen in die Welt hinaus. Und da heißt, dem einen sangen und logen die tausend Stimmen im Grund, verlockend Sirenen und zogen ihn in die buhlenden Wogen, in der wogenfarbigen Schlund. Und wie er aufwacht vom Grunde, da ist er müde und alt. Meine Freunde, ich bin 40 Jahre in einer Großstadt Pfarrer gewesen und habe viele Menschen begegnet, die die Tiefe gezogen hat. Und dann war ihr Leben beschmutzt und voll Schuld. Und ich habe immer gefunden, dass auch in so einer ehrbaren Versammlung wie hier viele sind, die etwas spüren von dem Ziehen der Tiefe, der dämonischen Tiefe der Sünde. Und die Tiefe des Unglaubens zieht. Das kennen wir alle, dass so Augenblicke kommen, wo ich denke, jetzt werfe ich mit Gott alles über Bord. Man weiß doch nicht, wie man mit Gott dran ist. Jetzt glaube ich gar nichts mehr. Es zieht. Was bin ich ein freier Mensch, wenn ich Gott absage? Das zieht. Oder Sorgengeist. Da ist so ein Geschäftsmann und er denkt auf einmal, ich komme nicht mit. Mir sagte neulich ein Geschäftsmann, es ist heute ein knochenharter Konkurrenzkampf. Und dann packt einem die Angst, ich komme nicht mit. Und dann zieht einem das und man kann bloß noch Tag und Nacht denken, wie es weitergeht. Die Tiefe zieht uns. Davon hat der Petrus was gespürt. Und davon spüren wir alle was. Und ich denke, in der Tiefe, da ist doch, da ist die Hölle und der Teufel. die uns runterziehen wollen. Komm! In dem Augenblick, wo ich das ausspreche, denke ich an so viele, die mir begegnet sind und die dem Ziehen der Tiefe nachgegeben haben. Und dann starben sie ohne Frieden mit Gott. Es ist vor kurzem ein Buch erschienen von einem englischen Bischof, das hat in der ganzen Welt Aufsehen erregt. Da sagt er, es gibt keinen Gott außerhalb, Gott ist die Tiefe des Daseins. Da habe ich gedacht, oh nein, in der Tiefe ist der Teufel und die Hölle. Das ist der Unglaube und die Sünde, das zieht. Meine Freunde, lassen Sie uns zum zweiten Punkt kommen. Als der Petrus merkte, es zieht mich hinunter, da hat er, was hat er getan? Gerufen, gebetet. Und den zweiten Punkt möchte ich überschreiben, das kürzeste Gebet. Hier ist die Rede von dem kürzesten Gebet, das je gebetet worden ist. Sehen Sie, ich kenne die Erlenbacher nicht. Das tut mir sehr leid. Ich kennte sie jetzt richtig und wüsste, ob sie überhaupt beten können. Ich glaube, die meisten Leute heute können gar nicht mehr beten. Sehen Sie, wenn ich meinen Arm 2 Jahre in Gips lege, dann kann ich ihn nicht mehr bewegen. Und unsere Zeit hat das Gebet aufgesteckt. Und jetzt können wir es gar nicht mehr. Beten heißt sein Herz ausschütten vor dem Heiland. Wer kann das noch? Da muss man Fernsehen und Radio abdrehen und mit ihm allein sein. Ich frage Sie, können Sie beten? Antworten Sie mir sich selber mit Ja oder Nein. Können Sie es? Sehen Sie, ich habe auch manchmal Zeiten, wo ich nicht recht beten kann. Und dann nehme ich einen Psalm. In der Bibel stehen die Psalmen, das sind Gebete. Und dann bete ich so einen Psalm und dann lerne ich es wieder. Als der Petrus am Untergehen war, da konnte er keinen Psalm aufschlagen. Da war keine Zeit mehr dafür da. Da konnte er auch kein Vaterunser beten. Dazu hat es nicht gereicht. Er konnte nur 3 Worte sagen, aber das war ein Gebet. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Und dies Gebet möchte ich Ihnen einhämmern jetzt. In dem Augenblick hat doch Petrus nicht einen nebulosen Herrgott angerufen, von dem man gar nicht genau weiß, ob er überhaupt da ist, sondern er hat den angerufen, in dem Gott zu uns gekommen ist, Jesus. Und Jesus ist eine Handbreit neben uns. Wir dürfen in den Krisenstunden unseres Lebens auch rufen, Herr, hilf mir. Ja, ich möchte Ihnen raten, wenn Sie morgens aufwachen, ehe Sie aus dem Bett gehen, beten Sie die 3 Worte. Herr, hilf mir. Herr Jesus, hilf mir. Ich habe einmal vor Studenten in Norwegen, in Oslo, gesprochen. Und da sprach ich auch über diese Geschichte. Weil ich nicht Norwegisch kann, wurde jeder Satz übersetzt, gedolmetscht. Und ich sagte, bitte betet doch dies kürzeste Gebet. Herr, hilf mir. Und da rief ein Student so spöttisch dazwischen, wie es gedolmetscht wurde. Sie sagen es in Deutsch, der in Norwegisch, in welcher Sprache versteht es denn der Herr Jesus? In welcher Sprache versteht es denn der Herr Jesus? Er wollte spotten, nicht? Und dann habe ich gesagt, das ist wunderbar. Mein Herr kennt jede Sprache der Welt. Man kann es in jeder Sprache sagen, Herr, hilf mir. Er versteht sogar die Sprache des Herzens, die gar keine Worte kennt. Da muss ich eben noch mal den Kindern hier eine Geschichte erzählen. Da war mal ein reicher Mann, der hatte sein Geld aber auf schlechten Wegen verdient. Die Bibel nennt ihn Zöllner, wir würden Schwarzhändler oder Schmuggler oder so sagen. Und nun war er reich geworden. Er hatte alles, was er wollte. Eine schöne Villa und nette Frau und Kinder. Aber hier drin war die Hölle. Hier drin im Herzen war die Hölle. Kennen Sie das? Dass man alles hat und hier ist die Hölle. Und da hört er, Jesus kommt in unsere Stadt Jericho. Und da setzt er sich einen Hut auf, nimmt einen Schirm und geht hinaus, um Jesus zu sehen. Und da sind so viele Leute an der Straße, dass er war so ein bisschen klein wie ich, dass er einfach nicht sehen konnte. Vor ihm standen lauter Leute mit so großen Rücken. Er wollte sich durchdrücken, da haben sie gesagt, nein, 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 wir sind jetzt hier. Und da war er ganz verzweifelt, er wollte so gern zu Jesus. Und da sieht er, wie ein paar Jungens, ein paar Knaben auf die Bäume steigen, die an der Straße stehen. Und da denkt er, wenn ich da oben säße, könnte ich Jesus sehen. Und wenn einer den Heiland haben will, dann packt ihn, da gibt's keine Ruhe. Und da fängt der Herr Zachäus an, auf den Baum zu steigen. Er zieht einen Ruck aus, denke ich mir, und er wäre wohl nicht hinaufgekommen, wenn die Jungens ihm nicht geholfen hätten. Hau Ruck nicht, und dann saß er oben auf so einem Ast. Und dann kommt Jesus, der Mensch gewordene Gott, und kommt. Und da oben sitzt der Zachäus und guckt und guckt. Er schiebt die Äste weg. Er sagt kein Wort, aber sein Herz schreit, hier habe ich die Hölle, Herr, hilf mir. Kannst du helfen, hier ist die Hölle drin. Kein Wort hört man. Und da bleibt Jesus stehen und sieht hinauf. Jesus hat sogar die Sprache des Herzens gehört. Bleibt stehen und sagt, Zachäus, komm eilend herunter, ich möchte in deinem Hause einkehren. Und da ist doch runtergesaust der Mann und hat sich gefreut, dass der Heiland zu ihm ins Haus kommt. Jesus versteht alle Sprachen der Welt, sogar die Sprache des Herzens. Als der Petrus rief, Herr, hilf mir, war das eine Bankrotterklärung, ich werde nicht allein fertig. Ich bin überzeugt, dass Sie alle mit dem Leben fertig werden. Aber werden Sie damit fertig, wenn Ihr Gewissen Sie verklagt, es gibt so viel Sünde? Werden Sie mit der Hölle im Herzen fertig? Werden Sie mit dem Sterben fertig? Und es gibt ein Gericht Gottes? Und werden Sie damit fertig, dass man Menschen lieb hat, die man nicht lieben kann? Oh, wir werden auch nicht fertig. Geben Sie ruhig Ihren Bankrott zu und sagen, Herr Jesus, hilf mir. Das kürzeste, herrlichste Gebet. Und lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Das dritte will ich überschreiben, die starke Hand. Die starke Hand. Und Jesus ergriff ihn. Jesus zieht den Petrus raus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen anderen Menschen so aus der Tiefe gezogen haben irgendwie. Der Petrus war, der war kein Federgewicht, der war schwer. War mein Heiland so stark, dass er ihn rausziehen konnte? Und dann denken Sie mal, wenn man einen anderen rausziehen will, dann muss man selber einen festen Stand haben. Und Jesus stand auf dem Wasser. Ist er so stark, dass er den schweren Petrus auf dem Wasser rausziehen kann? So stark ist Jesus. Er kann Sünder aus der tiefsten Tiefe ziehen. Er kann Leute, die sich einbilden, sie wären gut und gerecht in ihrer Selbstgerechtigkeit, herausreißen, dass sie merken, ich brauche einen Versöhner und Kinder Gottes werden. Wie stark Jesus ist, lassen Sie mich das sagen, das habe ich in meinem eigenen Leben gemerkt. Ich stände nicht hier, wenn seine Hand nicht stark genug wäre, herauszureißen aus jeder Tiefe. Stark ist meines Jesu Hand, heißt in einem Lied. Petrus erfuhr die Hand Jesu. Und sehen Sie, wenn ich jetzt hier eine Woche lang Vorträge halte, dann möchte ich, dass Sie hinter all den Vorträgen, wo ich auf die Lebensfragen antworten will, spüren, dass diese Hand des Sohnes Gottes sich Ihnen entgegenstreckt. Es ist keiner, dem die Hand des Sohnes Gottes sich nicht entgegenstreckt. Diese Hand ist durchbohrt. Sie hing einmal für uns am Kreuz. Oh, ich möchte das Kreuz vor Ihre Augen malen. Oh, Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Da war die Hand angenagelt. Und er neigte sein Haupt und verschied. Und dann legt man ihn in ein Felsengrab. Und am dritten Tage erleben es die Kriegsknechte, wie es ganz hell wird und der Stein wegfliegt und er triumphierend herauskommt. Und nun streckt er uns seine Hand, die für uns durchbohrt war, entgegen. Und mir graust, es könnten Menschen der Kirche sitzen, die sagen, ich brauche die Hand nicht, ich will sie nicht. In der Ewigkeit werden sie merken, es gibt überhaupt nichts Wichtigeres, als dass ich diese Hand Jesu im Glauben fasse. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Schlagen Sie die Hand Jesu, die sich Ihnen entgegenstreckt, nicht aus. Ich möchte ein kleines Erlebnis schließen, das ich vor kurzem hatte. Da treffe ich spät abends einen Mann, den ich gut kenne, in Essen. Ich bin in Essen zu Hause. Ganz betrunken. Er konnte nicht mehr nach Hause kommen. Und dann habe ich ihn nach Hause gebracht. Und am nächsten Tag kam er zu mir und sagte, ich wollte mich entschuldigen. Ich war in einer sehr unwürdigen Lage. Da habe ich gesagt, Sie brauchen sich bei mir nicht entschuldigen. Aber Sie sollten sich beim heiligen Gott entschuldigen, dass Sie sein Ebenbild so geschändet haben. Und dann überkam es mich, ich sagte, oh lieber Herr, unser Gott möchte nicht, dass Sie so bleiben, wie Sie sind. Und da zuckte er die Achseln und sagte, kann ein Mensch sich denn anders machen? Und dann habe ich ihm erzählt von der Hand Jesu, die den Petrus packte. Ich sagte, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fassen Sie im Glauben diese Hand des Herrn Jesus. Darum möchte ich Sie bitten. Es ist eine herrliche Botschaft, die hier steht. Uns Menschen, die wir im Grunde doch nicht fertig werden, die wir untergehen, die Tiefe zieht, uns streckt sich die starke Hand Jesu entgegen. Und wer sie ergriffen hat, der wird fröhlich. Ich habe viele Menschen gesehen an Sterbebetten, die es bereut haben, dass sie es nicht getan haben. Aber ich habe noch keinen gesehen, der es bereut hat, dass er in die Hand Jesu einschlug und sagte, wem anders sollt ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblich. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahn, als Streiter und als Untertan. Amen. Wir wollen still werden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist in die Welt und bist für uns gestorben und auferstanden. Nun kennst du uns ganz genau und weißt, wo es bei uns fehlt. Und da möchten wir jetzt auch rufen, Herr, hilf mir. Amen. Wir wollen jetzt aus dem Liede wissen Sie, dass in unserer Mitte einer ist, den wir nicht sehen und der die Hauptperson der ganzen Versammlung ist, nämlich der auferstandene Herr Jesus Christus. Und eigentlich kommt es nicht darauf an, dass Sie mich hören, sondern dass Sie den hören. Und darum wollen wir jetzt bitten, dass Sie seine Stimme hören. Wir werden stille. Herr Jesus, du lebendiger Herr, sprich du zu uns. Wir sind Menschenworte so leid. Aber Worte von dir sind Leben und Wirklichkeit. Amen. Meine Freunde, darf ich zunächst meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass ich hier sein darf, in diesem schönen Ort am Zürichsee. Das ist für mich eine Ehre und eine Freude. Ich weiß es, dass die Schweizer immer ein bisschen schwer tun, einem Deutschen zuzuhören. Atmen Sie dreimal tief und denken Sie, dass ich als Bote eines himmlischen Reiches zu Ihnen gekommen bin, ein Gesandter des Reiches Gottes. Und nun kommen wir zur Sache. Wir wollen uns heute Abend unterhalten über das Thema zum Leben berufen. Ich muss zuerst sagen, die Themen sind von dem hiesigen Kirchengemeinderat oder Gemeindekirchenrat, ich weiß nicht genau, wie man sagt, ausgewählt worden. Aber mir war dieses erste Thema ganz besonders recht. Und ich muss Ihnen zuerst erzählen, warum dieses Thema zum Leben berufen mir so besonders recht ist. Dazu muss ich zunächst einfach ein bisschen von mir erzählen. Vor 40 Jahren kam ich ins Ruhrgebiet als Pfarrer, in einen riesigen Bergarbeiterbezirk. Da wollte keiner was vom Pfarrer wissen. Da ging keiner in die Kirche. Nicht mal die Frauen. Überhaupt niemand. Und da fing ich an, Besuche in den Häusern zu machen. Und in jeder Wohnung war dasselbe, in den riesigen Mietskasernen. Wenn ich anklopfte, die Schellen waren meistens schon kaputt, dann wurde vorsichtig die Türe aufgemacht und eine Stimme sagte, wir kaufen nichts. Dann habe ich gesagt, ich habe auch nichts zu verkaufen. Ach, da schlug die Türe zu, aber hatte ich meinen Fuß schon hineingestellt. Und dann konnten sie die Tür nicht mehr zumachen. Da sagte ich, ich will nichts verkaufen, ich will Ihnen etwas schenken. Was wollen Sie schenken? Ich sagte, das muss ich Ihnen drinnen sagen. Machen Sie mal auf. Oder ich sagte, ich bin der Pfarrer. Oh, der Pfarrer hieß es, wir brauchen keine Pfaffen. Flog die Türe wieder zu. Aber ich hatte den Fuß drin. Dann sagte ich, Sie brauchen keinen Pfaffen, ganz recht. Aber Sie brauchen einen Heiland, machen Sie mal auf. Und so war es bei jeder Wohnung ein Kampf, bis ich drin war. Man traf tagsüber die Männer an, weil die entweder Nachmittagsschicht hatten oder Nachtschicht. Die Bergleute arbeiten immer in drei Schichten. Und dann ging's los. Damals waren diese Zechenarbeiter furchtbar arm. Und das bisschen Geld, das sie hatten, das wurde in die Kneipen, in die Wirtschaften getragen. Und dann hörte ich immer den einen Satz: Das ist doch kein Leben, das wir haben. Immer am Rand des Hungers. Immer in größter Armut, hier in der lauten Mietskaserne, das ist doch kein Leben. Dann habe ich gedacht, oh ja, ihr habt recht, das ist kein Leben. Ja, und dann kamen die Nazis, da kam der Hitler und da war in Deutschland alles voll Fahnen und Blechmusik und Blechmusik und Fahnen. Und wenn man in die Häuser kam, dann sagten die Leute ganz leise, das ist doch kein Leben. Man muss immer Angst haben. Man muss immer Angst haben, das ist doch kein Leben. Nun sagte ich, es geht Ihnen doch jetzt besser, Sie haben Arbeit und so. Ach, das ist kein Leben, diese Unfreiheit. Ja, habe ich gedacht, es ist kein Leben. Und dann kam der Krieg. Und dann gingen unsere Städte kaputt. Und dann saßen wir zitternd in tiefen Kellern. Und um uns starben die Menschen. Ich komme gerade von Pforzheim, da sind in 20 Minuten 17.000 Menschen umgekommen. Da sagten die Leute, das ist doch kein Leben. Ja, habe ich gesagt, das ist kein Leben. Ja, und jetzt, wie ich jetzt, da ist ein großer Industrieller, so ein führender Mann im Kohlenbergbau, der kommt eines Tages zu mir und sagt, mein Sohn hat sich erschossen, der war Student. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich einen Sohn habe, erst als er sich das Leben genommen hat, habe ich gemerkt, dass er da ist. Wissen Sie, so bin ich gehetzt. Ich muss jede Woche für 80.000 Menschen Brot schaffen. Das ist doch kein Leben. Ach, dachte ich, jetzt ist wieder kein Leben. Hat die schönste Villa von der Welt, eine reiche Aufgabe und es ist kein Leben. Ein Unterschied zwischen dem und den armen Bergleuten und alle sagen, ist doch kein Leben. Am letzten hat mir's mal vor vielen Jahren ein kleiner Schlosser gesagt, so kurz nach dem Krieg. Verstehen Sie mich überall, spreche ich langsam genug. Bitte melden Sie sich, wenn ich zu schnell oder zu leise werde. Es ist so ärgerlich, wenn nach dem Vortrag jemand kommt und sagt, es war sehr nett, aber ich habe nichts verstanden. Da melden Sie sich einfach, nicht bitte. Da war mal ein kleiner Schlosser, der ist jetzt also ein Familienvater und er hat eine große Autogarage, leitet er und leitet auch eine große evangelische Jugendgruppe. Der kam als 16-Jähriger zu mir. Was hast du auf dem Herzen? Ach, sagt er, das ist doch kein Leben. Ich sag, was ist kein Leben? Und dann hat er eine köstliche Litanei hergesagt. Montags Schlossern, Dienstag Schlossern, Mittwoch Schlossern, Donnerstag Schlossern, Freitag Schlossern, Samstag ins Kino und Mädels, Sonntag Fußball, Montag Schlossern, Dienstag Schlossern, Mittwoch Schlossern, Freitag Schlossern, Samstag Mädel und Kino, Sonntags Fußball, Montag Schlossern, Dienstag und das ein Leben lang. Oh, das ist doch kein Leben. Ja, sage ich. Das ist kein Leben. Verstehen Sie, mein ganzes Leben war begleitet, wie es auch war, von der Melodie, das ist doch kein Leben. Die Menschen fühlen, es fehlt ihnen irgendwas, Haben Sie es auch schon gemerkt? Sie denken es auch, ja, es ist doch kein Leben. Es fehlt mir irgendwas, aber was? Es hat sich in meinem Dasein ergeben, dass ich im letzten Vierteljahr ein paar Tage in Paris und in London war und dann mit meinen Kindern einen Abend über Montmartre bummelte in Paris und am Piccadilly in London. Das sind die größten Vergnügungszentren. Oh, da müssten Sie sehen, die jungen Kerls mit ihren Beatle-Frisuren, wie sie sich kopfüber hineinstürzen ins Vergnügen. Ein Hunger nach Leben, das leuchtet aus allen Knopflöchern heraus. Warum? Es ist doch kein Leben, was wir haben, nicht? Es ist doch kein Leben. Vielleicht finden wir es hier. Und dann fiel mir der Vers ein, sie essen und sind doch nicht satt. Sie trinken und das Herz bleibt matt, denn es ist lauter Trügen. So, und sehen Sie, darum ist mir das Thema so lieb gewesen, dass der Kirchengemeinderat in Erlenbach rausgesucht hat. Ich dachte, das ist richtig. Die ganze Welt schreit, das ist doch kein Leben. Und da darf ich reden über das Thema zum Leben berufen. Und da muss ich als Zweites Ihnen erst von einem großen Missverständnis reden. Von einem ganz großen Missverständnis. Was verstehen Sie eigentlich unter Leben? Wenn ich Sie jetzt bitte, das eben aufzuschreiben, dann würden Sie mir wahrscheinlich sagen oder aufschreiben, nun, der Wanderweg zwischen der Geburt und dem Grab, das ist's Leben. Nicht wahr? Bei den einen führt dieser Wanderweg auf Höhen, so etwa bei Goethe, nicht? Bei mir ging's auf und ab. Aber es war nie langweilig. Und es gibt andere Leute, bei denen gleicht der Weg von der Wiege bis zum Grabe einer staubigen Landstraße. Und bei manchen geht's durchs tiefe Tal. Aber das nennen wir Leben. Zwischen Wiege und Grab. Und sehen Sie, die Bibel sagt es ganz anders. Die Bibel sagt, das ist ein hochinteressantes Buch, die Bibel. Dein Wort macht mich klug. Die Bibel sagt, zwischen Wiege und Grab, das ist erst deine Existenz. Das ist noch gar kein Leben. Es kann einer 80 Jahre werden und stirbt und hat vom Leben überhaupt nichts mitbekommen. Das gibt's. Das ist grauenvoll, darum halte ich die Vorträge hier. Weil ich Ihnen sagen möchte, das Leben ist was ganz anderes als der Weg zwischen Wiege und Grab. Die Bibel sagt, das Leben, das kommt aus der anderen Welt, aus Gott. Und wenn wir auch gesegnete Leute sind, dann kommt es in unser Leben herein. Ich hätte beinahe gesagt, zusätzlich zum anderen, aber stimmt nicht. Leben, da kommt ein Eingriff von oben in unser Dasein hinein und verändert alles. Und das muss ich Ihnen jetzt deutlich machen. Verstehen Sie, man kann existieren und hat vom Leben keine Ahnung. Das gilt für die allermeisten Leute. Es hat mir mal einer gesagt, Sie stehen, glaube ich, ganz allein mit Ihrer Idee vom Leben. Dann habe ich mir Geschichte erzählt, wie ich junger Soldat war, haben wir mal einen Parademarsch gemacht. Und da hat der Kommandeur zu einem Oberleutnant nachher gesagt, Sie hatten den falschen Tritt. Und da hat der Oberleutnant gesagt, Herr Oberst, Das ganze Regiment hatte falschen Tritt. Ich habe einen richtigen gehabt. Und so denke ich manchmal, so geht mir's auch. Die ganze Welt hat einen falschen Tritt, ich habe einen richtigen. Und ich möchte sie auf den richtigen bringen, indem ich ihnen sage, was nämlich wirklich Leben ist. Verstehen Sie? Verwechseln Sie bitte Ihr Dasein, Ihre Existenz nicht mit Leben. Jetzt kommt also das Dritte. Was ist denn Leben? Also, ich glaube, darüber sind wir einig. Gott, der lebendige Gott, der hat das Leben. Es gibt so ein Appenzeller Landsgemeindelied, alles Leben strömt aus dir. Also Gott ist sicher das Leben. Wissen Sie, wir sind in der dreidimensionalen Welt eingefangen wie in einem Gefängnis. Ich könnte die Wände einhauen und einen Augenblick Gott sehen. Dann wüsste ich, was Leben ist. Nicht, dann wüsste ich, was Leben ist. Von Gott strömen alle Lebensquellen. Aber er ist so fern. Er ist in der anderen Dimension. Und nun muss ich Ihnen ein Beispiel erzählen, eine Geschichte. Ich bin in meinem Leben zuweilen ins Gefängnis gekommen, um meines Glaubens willen. Das waren schreckliche Zeiten. Und da war ich einmal in einem Gefängnis, so einem, das war wie ein Waben, lauter so ganz enge Zellen. Und man hörte überall, was in den Zellen geschah, in diesem Betonbau. Und da hatte ich in der Zelle neben mir eines Tages einen Mann, den habe ich nie gesehen. Ich hörte nur, wenn er weinte, ganz verzweifelt weinte, und wenn ein Mann weinte, es ist schrecklich. Vielleicht stand seine Sache ganz verzweifelt. Es waren keine richtigen Untersuchungsgefängnisse, es waren Gefängnisse der geheimen Staatspolizei, wo schreckliche Dinge geschahen. Ich hörte den Mann weinen. Ich hörte, wenn er auf und ab ging, 2,5 Schritt hin, 2,5 Schritt her. Ruhelos, wie ein Tier im Käfig. Ich hörte ihn stöhnen. Und dann hielt ich es nach 3 Tagen nicht mehr aus. Und als mein Wärter, so ein SS-Mann, mal kam, habe ich gesagt, da drüben verzweifelt einer. Ich bin Pfarrer, lassen Sie mich zu ihm. Und da sagt er, nein, das ist verboten, das geht nicht. Und schlug die Eisentüre zu. Und dann habe ich manchmal richtig, das kann man nicht so beschreiben, zitternd an der Wand gestanden, weil ich es fast nicht aushielt, die Verzweiflung von dem Mann. Und habe gedacht, wenn ich durch die Mauer einschlagen könnte und könnte zu ihm gehen. Aber das konnte ich nicht. Und nun passen Sie mal auf. So wie ich ganz nah bei dem Mann war und doch hoffnungslos von ihm getrennt, so ist der lebendige Gott von uns getrennt. Er ist ganz nah. Und doch ist die Wand dazwischen. Und nun hört der lebendige Gott unser Stöhnen, das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Er hört unser Suchen und Quälen und ja, wie wir greifen nach Leben, was alles bloß Gift ist. Das hört er, wie ich den Gefangenen weinen hörte, wissen Sie? Und der lebendige Gott konnte das, was ich nicht konnte. Er konnte die Wand kaputt schlagen, die ihn von uns trennt. Und das hat er getan. Gott hat die Wand, die ihn von uns trennt, zertrümmert und ist in unsere Zelle, in unsere dreidimensionale Welt hereingekommen, in Jesus. Als auf Bethlehems Feld die Engel sagten, euch ist der Heiland geboren, da war, soll ich sagen, Gott, das Leben in die Welt hereingekommen. Ich weiß nicht, was Sie von Jesus denken. Vielleicht halten Sie ihn für einen Religionsstifter oder für einen guten, ordentlichen Mann oder... Lieben Freunde, Sie müssten ganz anders von Jesus denken. Das ist das größte Ereignis, dass das Leben in die Welt hereinkam, nämlich Gott selbst als der Sohn Gottes in die Welt geboren wurde. Da schreiben die Apostel, das Leben ist erschienen. Und solange sie diesen Heiland nicht kennen, dann können sie ruhig weiter stöhnen, das ist doch kein Leben. Nein, es ist auch keins. Es ist nur ein ewiges Sterben. Verstehen Sie? Und jetzt muss ich im nächsten Teil Ihnen also ein wenig von Jesus reden. Ich tue gar nichts lieber in meinem Leben, als von Jesus reden. Wissen Sie, wenn man den findet, wenn der ins Leben kommt, dann fängt das Leben an. Ein amerikanischer Journalist, der Jesus entdeckte, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Gestern fing mein Leben an«. Dabei war der Mann 40 Jahre alt. Er meint, in dem Augenblick, wo Jesus in mein Leben kam, fing mein Leben an. So, jetzt muss ich Ihnen also im nächsten Teil von diesem Jesus erzählen. Verstehen Sie mich recht, ich habe kein Interesse, Propaganda zu machen für die Kirche. Ich habe kein Interesse, zu werben für das Christentum, das ist schrecklich langweilig. Aber ich möchte werben für Jesus, den Sohn Gottes. Lassen Sie mich von ihm erzählen. Es gibt eine Geschichte, die ich sehr liebe. Früher waren die Städte mit Mauern umgeben und da führten Tore hindurch. Und da gab's eines Tages in einem Tor einer kleinen Stadt, in dem Torbogen, ein Gedränge, eine Verkehrsstockung. Damals gab's noch keine Verkehrsschutzleute mit weißen Handschuhen. Und so gab's da eine Verkehrsstockung. Da kam nämlich ein großer Trupp Männer gerade herein. Der Herr Jesus mit 12 Jüngern, 13 Männer. Und heraus kam gerade ein Leichenzug. So ein Leichenzug damals war eine aufregende Sache. Voran gingen Frauen, die für 3,50 Mark die Stunde geheult haben. Das muss schrecklich gewesen sein. Die Klageweiber. Und dann kamen junge Männer, die trugen die Bahre. Da gab's keinen Sarg, sondern Tote wurde in Tücher gewickelt und auf eine Bahre gelegt. Und das war ein junger Mann. Und dann kamen die Leidtragenden. Und das war bloß eine Witwe. Der Mann war tot, die Kinder gestorben und nun der letzte Sohn. Und die Frau war sehr gebrochen. Und dann kam die übrige Bevölkerung in Zylinderhüten, wie so üblich ist, nicht? Und nun kommen diese beiden Züge zusammen. Und es gibt eine kleine Verkehrsstockung. Und da hält der Herr Jesus die Hand. Und wenn er die Hand hält, muss man stehen bleiben. Und jetzt wird die Verkehrsstockung noch größer. Jetzt bleibt alles stehen. Und da sagt Jesus, er winkt bloß. Und da setzen sie die Bahre hin. Und da sieht er diesen toten Jüngling. Und dann sieht er die weinende Mutter. Und da geht er zu der weinenden Mutter, das ist eine wundervolle Szene, und sagt ihr, weine nicht. Es ist noch gar nichts geschehen. Und ich bin überzeugt, die Frau schaut auf und schaut in das Gesicht des Heilandes und denkt, jetzt ist alles gut. So ist mein Heiland, weine nicht. Der Jüngling ist noch tot, es ist das ganze Elend noch da. Und die Frau trocknet die Tränen ab. Sie merkt etwas, wie das Leben kommt. Und dann geht Jesus zu dem Toten und rührt ihn an. Und da wäre ich gern dabei gewesen, wie seine Stimme, die durch die Wände unserer Welt hindurchgeht, durch die Mauern, dringt, wie sie ihm sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und da muss der Tod ihn hergeben. Der Jüngling richtet sich auf. Er schiebt die Binden zurück. Taumelnd erhebt er sich. Und er gab ihn seiner Mutter wieder. Es gibt ein Bild von dem Maler Steinhausen, wie der Heiland diesen Jüngling in die Arme seiner Mutter führt. Oh, ich habe oft gehört, das ist eine Legende. Lieben Freunde, wenn das eine Legende ist, dann mache ich jetzt Schluss mit meinem Vortrag. Dann habe ich kein Recht, hier zu stehen. Von diesem Jesus rede ich, der die Toten ruft, das Leben ist erschienen. Wissen Sie, aus der Welt Gottes kommt einer herein und strahlt das Leben aus in eine Welt, die immer zusagt, das ist doch kein Leben. Da ist Leben, da ist Leben. Oh, ich möchte von diesem Jesus erzählen. Am liebsten sehe ich ihn am Kreuz. Gehen Sie mit mir vor die Tore Jerusalems. Da ist ein Hügel. Und da steht eine Volksmenge, die sehen wir jetzt nicht an. Das sind römische Legionäre, die sehen wir nicht an. Und wir sehen auch nicht die beiden grässlichen Kreuze rechts und links, aber den in der Mitte. Dieser Jesus, der die Toten rief, ist da angenagelt. Und die Dornenkrone zerreißt sein Haupt, das Blut überströmt ist. Und er neigte sein Haupt und verschied. Und jetzt fragen Sie mich, der soll das Leben sein? Ja. Ja! Denn in der Stunde, meiner Freunde, hat er das weggetragen, was uns den Tod bringt, nämlich unsere Schuld. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so weit mit sich selber gekommen sind, dass Sie unterschreiben können, was die Bibel sagt, wir sind vor Gott Sünder. Vielleicht waren Sie viel zu oberflächlich, dass Sie sich selber so weit begriffen haben. Aber hier liegt unsere eigentliche Krankheit, dass wir an Unmenge Menschen Schulden haben, dass so viel Unreinigkeit in unserem Leben ist. Ach, ich sehe so viel graue Köpfe, ich möchte wissen, was in ihrer Jugend an dunklen Dingen sind. Wie viele Menschen sind hier in trüben Bindungen? Ich kann es Ihnen jetzt nur so sagen. Jesus starb, um an unserer Stadt zu büßen. Das ist mir das Größte, die Strafe Gottes, der Zorn Gottes liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Er schenkt Vergebung der Sünden. Er nimmt das weg, was im Grunde da schuld ist, dass ich sage, es ist kein Leben. Wenn ich sage, es ist kein Leben, das ist im Grunde der tiefste Grund hier drin, wissen Sie. Und das trägt Jesus alles weg ans Kreuz. Und ich muss Ihnen weiter von ihm erzählen. Man legt ihn in ein Felsengrab und wälzt eine Platte davor, eine Felsplatte, und stellt Soldaten davor auf, die aufpassen. Und dann geschieht's am dritten Morgen. Oh, die Bibel deutet's nur an, dass es unendlich hell wird, dass der Stein wegfliegt, dass die Soldaten ohnmächtig werden. Ich bitte Sie, das waren keine zarten Jüngferle, die schnell ohnmächtig werden. Das waren Kerle, die auf allen Schlachtfeldern gekämpft hatten. Wenn die ohnmächtig wurden, dann war's gewaltig. Und das Letzte, was Sie sehen, wie dieser Jesus aus dem Grabe kommt. Das Leben ist erschienen. Er ist das Leben. Er kommt aus dem Tode heraus. Wissen Sie, jetzt möchte ich Ihnen noch mal sagen, unser Weg von der Wiege bis zum Grabe, das ist nur unser Dasein. Das ist noch kein Leben. Erst wenn dieser gewaltige Herr mein Leben in die Hand bekommt, dann fängt das Leben an. Und ich möchte so gern, dass Sie nicht nur so ein bisschen Christentum gelernt haben und ein bisschen christlich sind, sondern dass Jesus Sie in die Gewalt bekommt und Ihnen das Leben schenkt. Das besteht in Vergebung der Schuld, in Frieden mit Gott, in Heiligen Geist, der Freude gibt. Ach, es ist eine große Veränderung, nicht? Eine meiner Schwestern fuhr mal in der Eisenbahn und da kam das Gespräch auf Evangelium und da sagte eine Frau ganz giftig, ach, da sind Sie wohl christlich, ja? Und da sagt die Frau, noch giftiger, da sind Sie wahrscheinlich besser als ich. Und da lachte meine Schwester und sagte, das weiß ich nicht, ich kenne Sie ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich besser bin. Aber eins weiß ich habe es besser als Sie, weil ich das Leben habe. In Jesus ist ein Leben eingebrochen, Friede mit Gott, was nie mehr abreißt, was auch der Tod nicht unterbrechen kann. Wer ein Heiland hat, der stirbt nicht, der geht nach Hause. Es gibt ein Wort in der Bibel, das ist herrlich, aber unglaublich hart. Und das muss ich Ihnen jetzt an dieser Stelle sagen. Das heißt so, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Sagt man in der Schweiz auch so, wer hat, der hat. Kennen Sie den Ausdruck? Wenn einer viel Geld hat, sagt man, wer hat, der hat. Und ich finde, es ist gar nicht wahr, wer hat, der hat. Ich habe ganz reiche Leute gesehen, die alles verloren haben. Wer hat, hat noch lange nicht. Aber wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und jetzt geht's weiter. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sie können viel haben, aber das Leben nicht. Und sie sind im Tod und bleiben im Tod und fahren in die Hölle ohne diesen Heiland. So sagt es mir die Bibel. Ich habe nicht meine Ideen zu verkündigen. Da sagen sie, das ist hart. Kann man nicht auf vielerlei Weise selig werden? Nein. Jesus sagt, niemand kommt zum Leben denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oh, sagt man mir, das ist intolerant. Das ist aber intolerant. Da sage ich, Moment mal, wenn Sie nach Rom wollen, müssen Sie nach Süden. Da sage ich, das ist aber intolerant. Ich muss doch auch nach Norden fahren können, wie ich nach Rom will. Nein, wenn Sie nach Rom wollen, müssen Sie nach Süden. Und wenn Sie das Leben haben wollen, müssen Sie den Sohn Gottes haben. Und nun möchte ich Ihnen zum Schluss, ich hoffe, es ist noch keiner eingeschlafen, es wäre mir schrecklich. Zum Schluss ich Ihnen einfach noch mal deutlich machen, was das heißt, dass man wirklich das Leben hat mit Jesus. Ich will es Ihnen deutlich machen an einem ganz extremen Fall. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die ich erlebt habe. Oh, die habe ich schon geschrieben, vielleicht kennen Sie sie längst. Aber dann denken Sie, in alten Bekannten trifft man auch mal gern mal wieder. Also das war in den schrecklichsten letzten Zeiten des Krieges. Da war ich mit meiner ganzen Familie noch in Essen. Die meisten Leute hatten ihre Familien evakuiert, aber meine Kinder sagten, ach, Papa, wenn du stirbst, dann wollen wir mitsterben. Da habe ich gesagt, das ist nett, da bleibt alle hier. Und so lebten wir weit um die einzige Familie, die es noch gab. Unsere Fenster hatten längst keine Scheiben mehr. Da hatte man so Ersatzzeug davor genagelt. Und ich ging verkündigte das Evangelium in einer sterbenden Welt. In einer Welt, die unterging und wo gestorben wurde, wissen Sie, und hingerichtet wurde und nur Hass war, durfte ich predigen, das Leben ist erschienen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und da komme ich eines Sonntagsabends nach Hause und will mir es gerade ein bisschen gemütlich machen. Und da tönen die Sirenen, Alarm, und dann kommt Vollalarm. Und dann stellt sich heraus, sie waren so plötzlich gekommen, dass man gar nicht mehr recht hatte warnen können. Sonst rannten wir in einen sehr tiefen Bunker, wo es so 100 Stufen runterging unter die Erde. Da kamen wir nicht mehr hin. Wir konnten nur noch in unseren Keller laufen. Und er war zur Hälfte über der Erde. Jede leichte Bombe hat ihn zerschmettert. Hätte ihn zerschmettert. Und dann saßen wir da drin. Die anderen Leute aus dem Hause kamen noch. Und dann ging's Licht aus. Die Leitungen zerrissen. Und dann kam 50 Minuten das Grauen. Das kann ich Ihnen nicht schildern, wie schrecklich das ist, wenn diese riesigen Bomben herunterheulen, das reißt an meine Nerven und dann hört man die Ziegel prasseln und der ganze Raum wackelt und ist alles voll Staub und wir fühlen, wir leben noch. Und dann kommt die nächste 50 Minuten lang. Eine junge Frau aus dem Hause, die hatte ihren Kopf in den Schoß meiner Frau gelegt und schluchzte nur hysterisch. Und da sage ich, Kinder, wir singen mal. Meine Kinder, ich hatte eine ganze Menge Kinder, die hatten die Gewohnheit, dass sie jede Woche ein Gesangbuchlied lernten, was sie sonntags mir aufsagten. Und so konnten wir alle Lieder auswendig. Und dann stimmte ich in der Finsternis an. Solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Wenn sich die Sonne verhüllt, zwar stockdunkel, der Löwe um mich brüllt, er brüllte nicht, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Wir sangen, soll von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Wir wussten, dass jeden Augenblick der Tod zuschlagen kann. Wir saßen im Rachen des Todes und sangen dem Tod in die Zähne hinein von dem Heiland, der das Leben ist. Wir sangen unsere ganze Angst hinaus. Man hätte schreien mögen, nun sangen wir Jesuslieder. Und wir spürten geradezu, wie er mitten unter uns getreten ist. Und dann war es zu Ende. Ich renne hinauf, Türen eingestürzt, Möbel umgefallen. Ringsum brennt alles, der Feuerschein, aber unser Häuschen steht wenigstens noch, wenn auch die Ziegel vom Dach gefallen sind. Ich renne vor die Haustüre, da liegt ein Mann, der hatte noch in das Haus laufen wollen. Und da hat der Luftdruck ihn geschnappt und hat ihm das Gesicht weggerissen, das lag daneben. Ein grinsendes Gesicht, grauenvoll. Wissen Sie, man stand im Tode, in einer Todeswelt, wie ich sie nicht schrecklicher schildern kann. Und inzwischen bringt meine Frau die Kinder ins Bett. Man schüttelt ein bisschen den Kalk, der runtergefallen ist aus den Decken. Und dann gehe ich zu meiner jüngsten Renate, die war ein ganz kleines Mädelchen, ich weiß nicht, so 6 Jahre vielleicht, und sag: Gut Nacht, Renate, nun schlaf gut. Und der Feuerschein flackert herein. Und da legt sie ihre Arme um meinen Hals und sagt: Papa, das war aber schön. Im Moment stutze ich. Es war doch eigentlich eine schreckliche Stunde. Und das Kind sagt: Es war schön. Und im Augenblick denke ich: Es ist wahr. Es war schön, an der Grenze des Daseins zu stehen, die Welt wirklich zu sehen, wie sie ist, in ihrer ganzen Abgründigkeit, und erfahren, das Leben ist erschienen und wir dürfen es anbeten und dürfen diesen Heiland unter uns haben, mitten in diesem Tumult. Papa, es war schön. Das ist ein extremer Fall. Aber da mag Ihnen aufgehen, dass so ein Kind empfinden kann: Jawohl, so ist es. Das ist kein Leben, was der Mensch so hat. Aber aus der ewigen Welt kam er. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei denen sind, von denen es so heißt. Und nun wollen wir noch unser Gesangbuch aufschlagen und aus dem Liede 256 den ersten Vers singen. 256, Vers 1.